Ihr Lieben, schön, dass wir uns endlich wieder mal in unmaskierte Gesichter gucken können. Kann man das Mienenspiel beobachten? Ja. Wenn ich mich an meine Kindheit entsinne, im Sportunterricht, da mussten wir, bevor das Programm begann, uns immer aufstellen. Und zwar nach Größe. Vom Sportler aus gesehen links waren die Großen und da ging es runter wie eine Orgelpfeife bis zum Kleinsten. Ich kann mich noch entsinnen, dass da manchmal auch so ein gewisser Wettbewerb entbrannt ist, dass also doch einige sagten, ich bin ein bisschen schneller gewachsen wie du, ich rücke mal auf. Also Größe wurde immer ein bisschen verbunden auch mit ja, Kraft oder auch gewisser Einfluss. Große waren angesehen, die Pläne hat man meistens übersehen. So ist es eigentlich gewesen immer. Ich denke, Größe verbindet man mit Kraft. Dieses Prinzip oder diese Beispiele finden wir auch in der Bibel. Wenn wir an ja, Goliath denken, die bekannteste Figur vielleicht, dieser Riese, der man schätzt so 2,80 Meter groß gewesen ist, oder dieses ganze Geflecht der Enakiter, diese Riesen, verbindet man ja mit äußerer Kraft, mit Macht, mit Einfluss. Also Größe ist aber auch zu allen Zeiten angestrebt worden und ja, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Machtmissbrauch, von Missbrauch der Größe, von Gewaltherrschaft, von Hochmut. Ich denke, das ganze Dilemma, das begann im 1. Mose 3, wo der Satan dem Menschen, dem ersten Menschenpaar, das einflößte, was, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, werdet ihr überhaupt nicht sterben. Eure Augen werden aufgetan werden. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Böses erkennen können. Ja, die Augen wurden nicht wirklich aufgetan. Sie erkannten, was gut und böse war. Aber sie erkannten auch schreckhaft, dass sie eben ein Gebot Gottes übertreten hatten. Ja, dieses Machtstreben dann, dieses Streben nach Größe, man wollte vielleicht sein wie Gott, das zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch. Diese ganzen Herrscherdynastien, die sich gebildet haben, die Weltreiche, sie geben eigentlich ein beredtes Zeugnis davon, wenn wir an den ersten König denken, den ersten Gewaltherrscher Nimrod, dieser ja, König von Babel, wie er auch beschrieben wird, dieser erste Gewaltherrscher. Wenn wir an die Pharaonenreiche der Ägypter denken, an Babylonien, das Weltreich, an Assyrien, das Perserreich oder das griechische Weltreich, an das römische Weltreich, wo sich die römischen Kaiser selbst als Götter bezeichnet haben und feiern ließen. Aber auch die Reiche der Neuzeit, das größte aller Reiche war ja das britische Imperium gewesen, das Hitlerreich, das unselige Hitlerreich, muss man sagen, existierte ganze 12 Jahre, hat der Menschheit Schrecken und große, große Not gebracht. Aber dann die neueren Reiche, Amerika, Sowjetreich, und die heutigen Machtblöcke, die ja allgemein bekannt sind. Diktaturen beherrschen noch vielfach oder herrschen noch vielfach auf dieser Erde und man ist nicht bereit, Macht freiwillig abzugeben. Aber auch Bauwerke, die von Menschen geschaffen worden sind, sie zeugen eigentlich davon, dass der Mensch also ja in die Höhe strebt. Der Turmbau zu Babel, diese allererste Bestrebung der Menschheit, wo man ja Gott näher sein wollte oder zu Gott einen Turm bauen wollte, der bis an den Himmel reicht, der bis zu Gott reicht. Wenn wir an die ägyptischen Pyramiden denken, die so etwa die Cheops-Pyramide, die höchste der Pyramiden, 139 Meter hoch, oder auch die sakralen Bauten, obwohl ich nicht sagen will, dass da irgendwie größerer Machtanspruch vielleicht zu erkennen gewesen ist. Man wollte vielleicht diese sakralen Bauten, wenn wir an den Kölner Dom denken oder das Ulmer Münster, was ja eigentlich die höchste Kirche in Deutschland ist, doch diese Bauwerke zur Ehre Gottes errichten. Vielleicht ist da auch ein Missgedanke drin. Dann der Eiffelturm mit 324 Metern, das Empire Stadt Balding mit 443 Meter Höhe. Es ging immer weiter in die Höhe, bis 1972 das höchste Gebäude der Welt. Mittlerweile ist das wirklich fast Peanuts, kann man sagen, das höchste Gebäude derzeitig. Es kratzt bald an der 1000 Meter Marke in Dubai mit 828 Meter hoch. Also wir sehen schon, wie der Mensch auch durch Bauwerke bestrebt ist, ja, seine Macht zu zeigen, Macht zu demonstrieren, Größe zu zeigen. Ja, ich kann das, ich schaffe das. Aber auch Leistung in Wissenschaft, Forschung, Kunst und Sport haben eigentlich diesen Anspruch zumindest oft erhoben. Wenn wir auch in den 60er Jahren denken an den Wettlauf, wer ist der Erste auf dem Mond? Da ging es sicherlich erst in zweiter Linie um wissenschaftliche Erkenntnisse. Man wollte Amerika und Russland, diese beiden großen Mächte, wollten also diesen Wettlauf möglichst gewinnen. Oder wenn wir an Sportbereich denken, ich will also nie begreifen, wie man Millionen, Milliarden fast ausgeben kann, um ja ein Stückchen schneller zu sein wie der andere, ein Stückchen höher zu springen wie der andere oder ein Stückchen weiter zu gehen und zu springen. Aber auch die Forschung, die neuen Forschungen in der Gentechnik, in der Präimplantationsdiagnostik, also wo doch ein gewisser Machtanspruch zu erkennen ist, wir wollen Gott spielen. Wir wollen das vollbringen, ja, was Gott eigentlich für sich allein beansprucht. Aber wenn wir auch in den zwischenmenschlichen Bereich hineinsehen, in das Berufsleben, wie auch da letzten Endes der Ellenbogen herausgeholt wird, wie Karrierestreben, das Streben nach Posten da ist, ja, wie vielerorts auch Rücksichtslosigkeit das Berufsleben doch beherrscht. Aber auch in der Familie, wer weiß das nicht, mancher Kampf unter Geschwistern, wo auch da ja gewisse Ansprüche geltend gemacht werden. Und der Schwache, der Geringe, der Arme, der Einflusslose, der bleibt auf der Strecke. Der vermeintlich Starke ersetzt sich durch. Hitler war begeisterter Anhänger der Evolutionstheorie. Das war seine Theorie, diese unselige Rassentheorie, die letzten Endes so viel Not über die Menschheit gebracht hat. Ja, was ist die Erklärung für diesen Größenwahnsinn der Menschheit? Ich denke, der Apostel Paulus beschreibt das mal im Römer 1 in den Versen 18 bis 25. Ich will das mal so mit meinen Worten ein kurz skizzieren, wo Paulus beschreibt, dass der Mensch eigentlich Gott kannte. Aber er verherrlicht ihn nicht und er dankt ihm nicht. Die Menschen meinten, weise und groß zu sein, aber im Grunde genommen sind sie zu Narren geworden. Und ja, statt dem Schöpfer Ehre und Anbetung zu bringen, ehren sie das Geschöpf. Heute werden ja Menschen für ihr Lebenswerk geehrt. Wie gesagt, ich will nicht alles jetzt irgendwie schlecht reden, versteht mich bitte nicht falsch, aber im Grunde genommen geht es eigentlich um den Ausschluss Gottes und Menschen ehren sich. Der deutsche Physiker Werner Heisenberg hat das einmal ganz konkret auf den Punkt gebracht. Er hat in den 50er Jahren angesichts des zunehmenden Atheismus einmal dieses Wort geprägt: Erstmals in der Geschichte der Menschheit steht der Mensch nur noch sich selbst gegenüber. Er kann und will nicht mehr zum Himmel blicken. Das ist also, hat sich immer mehr verstärkt in die heutige Zeit hinein. Der Mensch kann und will nicht mehr zum Himmel blicken. Er will nicht mehr dem Schöpfer die ihm zustehende Anbetung bringen. Er betet sich selbst an. Ja, was ich jetzt so kurz beschrieben habe, diese Machtbestrebungen, ziehen sie auch vielleicht sogar in unsere Gemeinden ein. Möchte man da auch in gewisser Weise Macht ausüben? der Geschwistern meinen Willen aufdrücken. Ich gebe die Richtung vor, ich führe das Kommando oder insgeheim vielleicht so die Fäden ziehen. Leider haben wir auch in der Bibel ein schlechtes Beispiel, was es da geschildert wird im 3. Johannesbrief im Vers 9, wo da von einem sogenannten Diotrephes die Rede ist. Der Apostel Johannes schreibt da, ja, er nimmt uns nicht auf, er will da gerne der Erste sein. Also auch so ein Machtmensch, der meint, die Geschicke der Gemeinde allein bestimmen zu können. Groß sein, etwas darstellen wollen, ja, das ist leider so der Anspruch des Menschen geworden. Und ich möchte uns einen kurzen Bibeltext lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 18, wo dieses Denken, dieses Großmannsdenken auch in die unmittelbare Nähe des Herrn Jesus eigentlich einzieht. Ihr kennt alle den Text, Matthäus 18, ab Vers 1 bis zum Vers 5, da heißt es: In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, dann nimmt er mich auf. Ja, soweit dieser kurze Bibelabschnitt, der eigentlich doch wirklich sehr, sehr inhaltsschwer ist. Also die Frage, die hier die Jünger stellen, die sie vielleicht schon länger Zeit bewegt hat: Ja, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Ich denke, wir merken hier, dass die Jünger menschliche Gedankengänge auf das Reich Gottes beziehen. Irdische Maßstäbe übertrugen sie auf den Himmel. Also irdische Hierarchie muss irgendwie auch im Himmel letzten Endes sichtbar sein. Vielleicht haben sie sich irgendwelche Art Ministerposten erdacht oder ausgerechnet und meinten vielleicht, dass irdische Leistungen, die sie hier vollbringen, von Gott im Himmel belohnt werden müssen. Oder ich will im Himmel für meine irdischen Entbehrungen entschädigt werden. Wohlgemerkt, wir werden das. Die Gläubigen werden das. Sie werden eigentlich einmal den Himmel kennenlernen, wo es keine Tränen, keine Angst, keine Not, keine Schmerzen und keine Krankheiten mehr gibt. Aber man sollte nie irgendwie diesen Anspruch erheben. Also Karriere machen im Reich Gottes, das war vielleicht so dieses Anliegen, was die Jünger hier dem Herrn Jesus vorgelegt haben. Ja, und die Antwort, die der Herr hier gibt: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also der Jesus macht eigentlich hier den Jüngern deutlich, ihr denkt jetzt vollkommen falsch. Euer Denken geht in eine ganz falsche Richtung. Ihr habt wirklich Umkehr notwendig. Ihr müsst wirklich radikal umdenken. Ihr müsst euer eigenes Ich wirklich zerbrechen. Denn die Grundkennzeichen der Mitgliedschaft im Reich Gottes sind Demut, Niedrigkeit, Anspruchslosigkeit und Dienstbereitschaft. Nur diese Verhaltensweisen führen zur Anerkennung und zur Größe bei Gott. Ein paar Kapitel weiter sagt der Jesus: Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, wer die durch die Ursünde entstandenen Maßstäbe, Handlungs- und Verhaltensweisen von Menschen im Umgang miteinander auf das göttlich-himmlische Reich übertragen will, der hat wirklich radikale Umkehr nötig. Und die Jünger sollten wirklich in ihrem Verhalten gerade den Gegensatz zu den Richtlinien dieser Welt bilden. nicht Machtstreben, sondern Dienstbereitschaft, nicht Hochmut, sondern Demut, nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbsthingabe, nicht Rücksichtslosigkeit, sondern Rücksichtnahme, nicht Gleichgültigkeit, sondern Mitleid. Und ich denke, in diesen Dingen war der Herr eigentlich seinen Jüngern das wirklich perfekte Vorbild. Und um das noch einmal anschaulich zu demonstrieren, ruft der Herr ein kleines Kind dazu und stellt es den Jüngern vor, stellt es in die Mitte und sagt, wie gesagt, werdet wie die Kinder. Werdet wie Kinder. Ja, wie sind denn Kinder? Wie sind denn Kinder? Erstmals sind Kinder klein. Klein und schwach, ist klar. Natürlich wachsen sie heran dann, werden größer und stärker. Aber erstmal ist das so eine Eigenart. Wir haben ja alle, auch wir Älteren, Kinder mal klein gehabt und wissen, dass Kinder um ihre begrenzten Kräfte und Fähigkeiten wissen. Papa, ich kann nicht mehr. Mach du mal. Und sie wissen ja auch um die Möglichkeiten der Eltern. Mit ihnen ist alles möglich. Und Kinder können ihre Unfähigkeit offen eingestehen. Und sie scheuen sich nicht, um Hilfe zu bitten. Das zeichnet eigentlich Kinder, zumindest wenn sie noch klein sind, eigentlich aus. Aber wie geht das dann weiter? Mit zunehmendem Alter, ja, werden dann diese Abhängigkeiten ignoriert. Man ignoriert auch oft seine Abhängigkeit von Gott. Die Möglichkeiten scheinen ja grenzenlos zu sein, zumindest bei uns heute in Europa. Gesundheit, Kraft, Bildung, die finanziellen Möglichkeiten, das sind unsere vermeintlichen Sicherheiten und dazu der berufliche Aufstieg, wo ja auch gewisser Einfluss und auch Macht erreicht werden kann. Ich kann alles schaffen, wenn man mich lässt, so eine Art, ja, Selbstverherrlichung. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem gläubigen Unternehmensberater. Da hat man so ein Wochenendseminar durchgeführt mit Managern größerer Betriebe. Und an dem Kennenlernabend hat er auf einmal eine ganz eigenartige Bitte geäußert. Er sagt, Leute, schreibt da mal bis morgen früh euren eigenen Nachruf auf. Macht das mal. Euren eigenen Nachruf, wenn jetzt euer Leben zu Ende wäre und ihr euch selbst einschätzen müsstet, was ihr so vollbracht habt, wie ihr euch einschätzt, euren gesamten Lebenslauf, euren Werdegang, schreibt das mal auf bis morgen früh. Und dieser Mann, er war dann eigentlich glatt erstaunt, als er dann am nächsten Morgen die Zettel einsammelte. Das Ergebnis waren lauter Bankrotterklärungen. Wurde die Erkenntnis geäußert, oder die Erkenntnis setzte sich dort durch auf den Zetteln, dass das Leben ja eigentlich endlich ist. Man wollte eigentlich noch so viel leisten, aber die Zeit reicht nicht mehr aus, zumindest bei den Älteren. Und alles bisher Vollbrachte waren da eigentlich nur Halbfertigkeiten. Tja, und dann immer wieder die Angst, jeden Tag die Angst, als Gescheiterte dazustehen, das Karriereende vielleicht nahen zu sehen. Und dann auch das Eingeständnis bei vielen, doch die Familie vernachlässigt zu haben. Auch bei den Älteren dann beginnende gesundheitliche Einschränkungen, die auch dann gewisse Ängste hervorgerufen haben. Aber dieser gläubige Unternehmensberater merkte, wie hier diese Leute zur Erkenntnis kamen, durch die Betrachtung vom Lebensende her bekommt eigentlich alles andere einen neuen Stellenwert. Und die Erkenntnis hat sich praktisch durchgesetzt in diesen Zetteln, dass man nichts eigentlich in der eigenen Regie hat, dass man wirklich abhängig ist. Und das war eigentlich auch das Ziel dieses Unternehmensberaters, die Manager eigentlich mal zu einer realistischen Einschätzung ihrer eigenen Lebensleistung zu bringen. Denn, wie gesagt, auf Illusionen kann man ein großes Unternehmen aufbauen. Also dieser Mann hat doch eigentlich diesen Leuten indirekt aufgezeigt, dass sie eigentlich wirklich abhängig sind, dass sie eigentlich klein sind. Und auch Paulus, er drückt das mal so aus im 2. Korintherbrief: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich wirklich meiner eigenen Schwäche bewusst bin, dann kann Gott durch mich wirken. Oder im Philipperbrief schreibt er: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Erst bei dem Bewusstsein der eigenen Machtlosigkeit, der eigenen Schwäche. Und Paulus war ja auch kein Riese an Gesundheit, aber er hat sich wirklich von seinem Gott abhängig gefühlt. Erst wenn man das wirklich so bewusst wird, dann kann Gott eigentlich seine ganze Macht in mir und durch mich entfalten. Wie sind Kinder? Kinder sind sorglos und vertrauensvoll. Leider muss man sagen, wird auch das, ja, die Vertrauensseligkeit von Kindern ausgenutzt. Ist Missbrauch möglich. Aber im Grunde genommen wissen ja Kinder, dass sie versorgt sind. Sie können unbeschwert spielen. Das Essen steht pünktlich auf dem Tisch. Die Sachen werden gewaschen. Geschenke werden ausgereicht zu Geburtstagen, zu Weihnachten. Also Kinder sind sorglos. Sie vertrauen ihren Eltern, dass sie gut versorgt werden. Und ihre Eltern sind die Hauptbezugspersonen. Petrus schreibt einmal in seinem ersten Brief im Kapitel 5: Werft alle eure Sorge auf ihn. Und es kommt ein ganz wichtiger Zusatz: Denn er ist besorgt für euch. Was für Eltern gilt, für gute Eltern, sage ich mal, die sich um ihre Kinder sorgen, gilt erst recht für unseren himmlischen Vater. Er ist besorgt um uns. Sicherlich ist das leicht gesagt, alle Sorge auf ihn zu werfen. Aber wir sollen es immer wieder zu Bewusstsein führen, dass unser himmlischer Vater wirklich für uns oder um uns besorgt ist. Leider ist es immer anders mit zunehmendem Alter. Wenn die Kinder heranwachsen, kommen dann auch die Sorgen und man macht sich Sorgen. Die Ausbildung, Überforderung oder drohende Arbeitslosigkeit, berufliche Überlastung, Versagensängste. Ich muss sagen, ich hatte auch solche Ängste gehabt, die sich nicht irgendwie in Burnout vielleicht niedergeschlagen haben, aber ich hatte immer die Angst, so ein bisschen zu versagen, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und daraus resultieren ja auch dann gesundheitliche Probleme. Oder Sorgen bei Unfällen, wenn eine schlimme Erkrankung sich eingestellt hat, oder Sorgen mit Kindern, wenn Kinder Probleme machen, oder vielleicht die Älteren dann die Frage, ist die Rente noch sicher? Also das Sorgen gibt es vielfältige, aber Sorgen, sich Sorgen machen, das zerrt an den Kräften, das lähmt und das kann krank machen. Und vor allen Dingen, Sorgen verhindern geistliche Frucht. Der Jesus macht das mal in dem Gleichnis vom vielfältigen Acker deutlich, wo er schildert, wie das Saatgut unter die Dornen fällt. Und da heißt es im übertragenen Sinn, die Sorgen der Zeit, sie gleichen den Dornen. Der Betrug des Reichtums, die Begierden des Lebens, sie ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Die Sorgen der Zeit verhindern geistliche Früchte. Und im Grunde genommen nützen ja Sorgen überhaupt nichts. Der Jesus sagt mal in der Bergpredigt, wer kann mit Sorgen auch nur seiner Lebenslänge eine einzige Elle zusetzen? Ob ich mich sorge oder nicht sorge, bleibt letztendlich, kommt auf dasselbe raus. Aber wir haben einen Gott, der wirklich Lasten abnehmen will und der Vertrauen eigentlich nie enttäuscht. Ich hatte voriges Jahr ein Seminar mitgemacht, Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater. Der Bruder Walter Nitsche, der dieses Seminar geleitet hat, der hat einmal aus seinem Leben eine ganz eindrückliche Situation geschildert, wie sein Glaube und der seiner Frau wirklich auf eine ganz, ganz harte Probe gestellt wurde. Er war 10 Jahre verheiratet, sie hatten 3 Kinder, waren ja noch junge Leute gewesen, 3 Kinder, und auf einmal musste sich seine Frau, so erzählt er, einer großen Unterleibs-OP unterziehen. Und der behandelnde Arzt sagte, Frau Ditsche, Sie möchten nicht mehr schwanger werden. Das kann für Sie lebensgefährlich sein. Gut, okay. Und der Arzt macht den Vorschlag, damit nichts mehr passieren kann, werden wir den Eileiter abbinden. Ich sage, getan. Der Bruder Walter Ditsche war sich mit seiner Frau einig. Wir haben ja auch Verantwortung unseren Kindern gegenüber, unseren drei Kindern. Okay, machen wir das so. Nach 2 Jahren sagt auf einmal die Frau zu ihm, du Walter, ich glaube, ich bin schwanger. Wieso? Kann doch gar nicht sein. Ist ja unmöglich. Geht doch gar nicht. Ja, es ist so. Und es hat sich wirklich bestätigt bei einer Untersuchung. Und dann ging das Gedränge der Ärzte los. Sofortige Abtreibung. Sofortige Abtreibung. Und der Bruder hat das so eigentlich so plastisch geschildert. Sagt, Leute, ihr merkt, oder wir merkten auf einmal, wie unser Leben ein bisschen zu rutschen anfing. Unser Glaube auf eine harte Probe gestellt wurde, wie alles ein bisschen seifig wurde. Und, aber wir haben uns an dieses Wort entsonnen, werft alle eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und wir konnten wirklich diese ganze Geschichte an unseren Herrn abgeben, hat das so gesagt, Herr, du willst es noch ein Kind schenken, wir danken dir dafür, aber wie du das machst, das ist deine Sache. Kurz und gut, das Gefährlichste an der Sache war der Kaiserschnitt, mit dem das Kind zur Welt gebracht wurde. Und das Schöne ist, und das sind wieder mal Gottes Wege, dieser war wieder ein Junge gewesen, dieser Junge übernimmt jetzt die Leitung dieser Arbeitsgemeinschaft. Er tritt also in die Fußstapfen seines Vaters. Vielleicht noch zur Erklärung, warum das möglich wurde. Am Eileiter hat sich so eine Art Zyste gebildet und die wirkte wie so ein Überbrückungskabel, sage ich mal. Und da ist es eben passiert. Aber das ist für mich immer wieder ein eindrückliches Erlebnis, wie dieser Mann sein Vertrauen, dieser Walter Ditsche, sein Vertrauen und seine Frau, ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Wie sie wirklich diesen Vers, werft alle eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt um euch, wörtlich genommen haben. Auch David hat diese Erfahrung gemacht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Kinder können sich von Herzen freuen. Das ist klar, wissen wir ja alle, wenn das Geschrei losgeht und Kinder jubeln und spielen. Ja, manchen fällt es auf den Wecker, aber das sollte man wirklich dulden, dass Kinder beim Spielen sich freuen und schreien und ihrer Freude Ausdruck geben. Und Kinder können sich auch über kleine und belanglose Dinge freuen. Und Kinder kann man noch begeistern. Sie sind wirklich begeisterungsfähig. Aber die Freude hat letztlich auch wiederum ihren Ausdruck oder ihren Grund, weil die Eltern ihnen letzten Endes diesen festen Halt vermitteln. Freude erwächst aus der Sorglosigkeit. Sorgen und Hetze des Tages rauben uns die Freude. Aber gerade Christen haben ja eigentlich wirklich Grund zur Freude. Sie ist diese begründete Hoffnung, die wir in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus haben. Eigentlich sollten wir immer wieder jubeln und uns freuen in dieser Hoffnung, die wir in unserem Herrn haben. Paulus drückt das mal so aus oder wünscht das den Römern, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Hat sicherlich gewusst, dass diese Freude nicht kein Selbstläufer ist, aber er hat immer ermuntert, denkt immer daran, dass ihr diese lebendige Hoffnung habt und damit auch diese unbändige Freude in euch habt, dass euer Leben nicht irdisch begrenzt ist, dass euer Leben in einer himmlischen Herrlichkeit weitergeht. Gemeinde Gottes ist eigentlich eine GmbH. Was heißt GmbH? Gesellschaft, Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung heißt das. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, das sollte eigentlich eine Gemeinde sein. Friedrich Nietzsche, der bekannte Philosoph, aber auch Gottesleugner, Und da muss ich ihm recht geben, hat das mal gesagt, wenn ich an einen Erlöser glauben soll, dann müssten eigentlich die Christen erlöster aussehen. Da müsste eigentlich diese Freude aus den Christen heraussprechen. Ich bin ja nur seit ein paar Jahren Rentner und habe mir eigentlich auch angewöhnt, mich oftmals in den Garten zu setzen und mich so auch an kleinen Dingen zu erfreuen. Man sieht dann, wie die Bienen von Blüte zu Blüte fliegen und die Hummeln und ja, die Bestäubung durchführen, Nektar sammeln. Oder jetzt gerade im Frühjahr hat man dann die Vögel, ich habe überall in meinem Garten Nistkästen aufgestellt, kann man dann die Vögel sehen, wie sie eifrig beim Nestbau sind oder in die Kästen hineinfliegen mit Grashalmen im Schnabel und dort ihr Nest auspolstern, wo sie dann die Eier hineinlegen können. Auch das ganze Wachstum, das Blühen im Garten, wenn man zur Arbeit rennt, früh loshetzt, abends heimkommt, ist man erstmal erledigt. Da fallen solche Dinge gar nicht mehr groß auf. Aber jetzt, man kann sich wirklich an solchen kleinen Dingen erfreuen. Und da sind uns auch wirklich Kinder ein großes Vorbild, die sich gerade an solchen kleinen Dingen erfreuen können. Ein viertes, was der Jesus hier den Jüngern als Vorbild hinstellt, wie Kinder sind, sie sind liebebedürftig. Kinder wollen geliebt werden und sie wollen auch Liebe verschenken. Mama, Papa, ich hab dich lieb, hat man es öfters gehört von den Kindern, wenn sie sich gefreut haben, auch wenn sie manchmal wie Kletten sind, aber das ist ein Zeichen, dass sie eigentlich angenommen werden wollen. Und ohne Liebe, wir wissen das, ist eigentlich keine positive Entwicklung von Kindern möglich. Die Seelen verkümmern, sie deformieren, Jugendkriminalität auch bei uns steigt enorm an. Ein Zeichen, dass Kindern wirklich diese entwicklungsnotwendige Liebe vorenthalten wird. Wichtig ist wirklich da ein geborgenes Elternhaus. Peter Hane, der bekannte ZDF-Moderator, der hat einmal in seinem Buch Niemals aufgeben, hat er einmal den Hilfeschrei einer Großmutter geschildert, Großmutter eines 5-jährigen kleinen Jungen, eines Scheidungskindes. Die Mutter war neu verpartnert und der Kleine wurde Wochenende für Wochenende umhergeschickt. Die Eltern seines Stiefvaters kennenzulernen, die Anverwandten, den eigenen Vater besuchen, die eigenen Großeltern mal bei einem Freund zu sein. Hatte überall ein Bett, überall eine Zahnbürste und einen Schlafanzug, aber er hatte nirgendwo ein Zuhause. Statt glückliches Leben mit Eltern und Geschwistern, ein unstetes Wanderleben. Angeknackste und verletzte Kinderseelen mit Dauerschaden fürs Leben. Und er schreibt weiter in dem Buch, dass ja Woche für Woche tausende Kinder auf diese Weise herumgeschickt werden, hin und her geschoben werden. Und die Bahnbetreuer, die sind oftmals der Kummerkasten für diese Kinder. Ja, das viel bejubelte Patchwork Familienglück. Zumindest oft ist es eine große Lüge. Liebesentzug hat bei Kindern verheerende Folgen, nicht nur für sie, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Ich hatte schon gesagt, Verrohung, Jugendkriminalität, Gründung von Jugendbanden, all das prägt letzten Endes dann auch die ganze Gesellschaft. Aber was für Kinder unbedingte Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung ist, das trifft aber auch für Erwachsene zu und erst recht für Christen. Der Apostel Johannes beschreibt einmal in seinem ersten Brief in den Kapiteln 3 und 4 diese große Schau, also man kann es als große Schau bezeichnen, über das Wesen der Liebe Gottes, aber auch die notwendige Antwort seiner Kinder oder die erwartete Antwort seiner Kinder. Ich will das auch aber mit meinen Worten so etwas beschreiben. Gott, er ist letzten Endes der Ursprung aller Liebe, er ist der Vater der Liebe. Es ist eines seiner Wesenszüge und er offenbart das in der Hingabe seines Sohnes. Unser Jesus, er hat sich geopfert und uns letztlich das ewige Leben in seiner Gegenwart ermöglicht. Aber Johannes drückt auch weiter aus, Gott erliebte uns Menschen zuerst, denn wir waren ja Feinde ihm gegenüber. Wir waren Feinde durch die Sünde, durch die Ursünde. Damals im Garten Eden sind Menschen zu Feinden Gottes geworden. Und wir stehen deshalb tief in Gottes Schuld. Wir können Gott nichts bringen, aber wir sind Gott wirklich etwas schuldig, nämlich einander zu lieben. Und hier geht es nicht um die erotische Liebe, das versteht sich ja eigentlich von selbst, sondern es geht um diese hingebungsvolle Liebe, diese hingebende Liebe. Aber Johannes schildert auch dann, wie geheuchelte Liebe auch möglich ist. Wie es möglich ist, oder er schreibt davon, ja, wie kann man behaupten, Gott zu lieben, wenn man eigentlich seinen Bruder hasst. Derjenige ist ein Lügner. Und Kennzeichen gesunder Gemeinden, das macht eigentlich der Jesus seinen Jüngern oder will er seinen Jüngern deutlich machen. Kennzeichen gesunder Christen, gesunder Gläubige oder gesunder Gemeinden ist, wo Liebe untereinander das Erkennungsmerkmal der Nachfolger ist. Wo Liebe nicht nur gepredigt ist, sondern wo sie auch gelebt wird. Aber wo die erfahrene Liebe Gottes das Leben der Gläubigen auch im Alltag prägt. Und wo Gegner oder Feinde, könnte man auch sagen, nicht mit Macht, sondern mit Liebe bezwungen werden. Und wo Gescheiterte willkommen sind, wo man ihnen nach Niederlagen aufhelfen kann. Noch einmal Peter Hane mit einem ganz kurzen und prägnanten Wort: echtes Christentum ist Brandstiftung der Liebe. Ein letzten Punkt, der uns vielleicht durch Kinder deutlich werden soll, was der Jesus hier also indirekt auch seinen Jüngern deutlich machen will: Kinder sind leichtgläubig. Buchstäblich ist es so, aber ich will damit auch sagen, sie sind leicht empfänglich für gute Botschaften, leider auch für schlechte Botschaften, wir wissen das. Aber Kinder haben ja eine gute Lern- und Aufnahmefähigkeit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass in den ersten Lebensjahren bereits ja, Kinder gute Förderung und gute Förderung zuteil wird, damit es eben für sie wirklich geistlich bergauf geht. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Er kennt alle dieses kurze Wort, dieses Sprichwort. Deswegen sind auch Kinderstunden, wo Kindern in frühester Jugend schon, in frühester Kindheit schon das Wort Gottes nahegebracht wird, so ungemein wichtig. Es ist wirklich eine bleibende Investition, eine wertvolle Investition für die Zukunft der Kinder. Ja, mit zunehmendem Alter, wir wissen das selbst, nimmt dann die Kritik zu, das Misstrauen zu. Man steht oder Menschen stehen zunehmend allem neuen Zweifeln gegenüber. Aber das ist schon eigentlich, das ist die Einflussnahme Satans, die damals im Garten Eden begonnen hat, sollte Gott gesagt haben, wo Gott dann dem ersten Menschenpaar diese Zweifel ins Herz gesenkt hat. Aber trotz aller Zweifel und trotz alles Misstrauens und aller Kritik, Menschen sind auch leichtgläubig, ungemein leichtgläubig bei anderen Dingen. Horoskope, okkulte Dinge oder was die Evolutionslehre anbelangt. Es wird jeder Mumpitz geglaubt. Hauptsache, es steht nicht in der Bibel. Ja, der Jesus, er gebraucht hier ein Kind als den Typ des Schwachen, des Unwissenden, des Anspruchslosen, aber auch bereitwilligen Geschöpfes, um deutlich zu machen, dass die Ordnungen im Reich Gottes radikal vom Denken des Menschen abweichen. In Lukas 18 kritisiert einmal der Jesus seine Jünger, die ihm den Zugang zu Kindern verwehren wollten. Und er sagt zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihn nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Kindern mit ihrer einfachen Art, ihrem Schwächebewusstsein, ihrer liebebedürftigen Art, ihrer Anhänglichkeit, das sind Dinge, die ja, Kinder in das Reich Gottes bringen, wie es ja der Jesus sagt. Und natürlich alle, die seinem Ruf bereitwillig folgen. Ich denke da an ein biblisches Beispiel, Zachäus, aber auch einer so von den Kleinen. Dieser Zachäus, der Geld hatte, der reich war, sein Reichtum fußte auf Betrug. Aber dieser Mann, er wollte Jesus sehen. In Lukas 19 finden wir die Geschichte, er wollte Jesus sehen. Und der Jesus, als er ihn entdeckte, dort in diesem Baum, wo er saß, er sagte, Zachäus, ich muss heute bei dir sein. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Und das Ergebnis, wer die Geschichte kennt, weiß das. Heute, sagt der Jesus, ist diesem Haus Heil widerfahren. Also auch dieser Zachäus, er war einer dieser Kleinen, die bereitwillig die frohe Botschaft aufgenommen haben, die sich bereitwillig der Lehre des Herrn Jesus geöffnet haben und die ihrem Leben wirklich eine radikale Wendung verpasst haben. Gott erweist sich vielfach gerade in Schwachen, in Unbeachteten und in Kleinen mächtig. Wir kennen biblische Berichte, wenn wir an Gideon denken, dessen Heer immer mehr zusammengeschrumpft ist und schließlich noch 300 Leute betrug und die Bewaffnung waren Fackeln und Tonkrüge. Und mit diesen 300 Leuten zog er in den Kampf gegen das riesige Heer der Midianiter. Aber Gott schenkte einen grandiosen Sieg. Oder wenn wir an David denken, ich hatte es schon erwähnt, David, der diesem riesen Goliath, diesen 2,80 Meter großen, mächtigen Kämpfer entgegentrat und sagte zu ihm, ich komme zu dir im Namen des Gottes, den du verlästerst. Oder wenn wir an das Volk Israel denken, es war das kleinste unter allen Völkern, das geringste. Aber gerade in diesem Volk wollte sich Gott mächtig erweisen. Aber auch schlussendlich der Apostel Paulus, der, wie ich schon sagte, kein Riese war an Gesundheit, aber der sich selbst wirklich erniedrigt hat, der sich seiner eigenen Schwäche bewusst geworden ist und letzten Endes durch ihn konnte Gott wirklich wirken. Und Paulus hat ja viele Gemeinden gegründet, hat letzten Endes der Lehre vom Reich Gottes wirklich den Weg geebnet. Aber im Vers 5 mahnt der Jesus auch, der Herr, wer nicht dieses Kindliche, dieses Vertrauensvolle und dieses Demütige und sich der eigenen Schwäche und Hilfsbedürftigkeit bewusste Art, die dem eines Kindes entspricht, annehmen will, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Wer sich wirklich dieser kindlichen Aura, sage ich mal, enthält, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und bei den Jüngern, wir haben das so gemerkt, war eigentlich so Hochmut, so das beginnende Erkenntnismerkmal. Hochmut ist wirklich die schlimmste Sünde, weil sie nämlich Gott selbst angreift und ihn ignoriert und letzten Endes Gottes Stellung beansprucht. Der Jesus erholte wirklich seine Jünger von ihrem hohen Ross herunter. Er sagt ihnen, ihr müsst wirklich umkehren. Nehmt diese kindliche Art an, diese kindliche, vertrauensvolle Art. Ihr müsst wirklich umkehren, ansonsten könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Aber es wird auch deutlich, wer diese Schwachen, diese Kleinen, die sich so schwach fühlen, die sich klein fühlen, die Außenseiter sind, die unbeachtet sind, die benachteiligt sind, die rechtlos sind, wer diese Kleinen annimmt, der nimmt letzten Endes den Herrn Jesus selbst an. Er ist der Niedrigste, eigentlich der Größte, aber hat sich zum Niedrigsten und zum Verschmähtesten gemacht. Er hat es selbst nicht nötig gehabt, er war sinnlos. Aber er hat es getan um unseretwillen. Er hat sich niedrig gemacht um unseretwillen. Und Im übertragenen Sinne, wer diese Kleinen annimmt, er nimmt den Herrn Jesus selbst an. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Der Jesus macht ihn hier den Jüngern etwas ganz drastisch deutlich. Größe bei Gott, wer bei Gott angesehen sein will, wer bei Gott groß sein will, der muss wirklich sein Denken radikal ändern und sein Handeln radikal ändern. Und das Vorbild für Herrn Jesus, was er hier den Jüngern deutlich macht, das sind die Kinder in ihrer ganzen einfachen Art. Aber auch die Annahme aller Kleinen, aller Geringen, aller Verachteten, wie es der Jesus tat, wer das tut, der nimmt seinen Herrn selbst auf. Wer das tut, der nimmt wirklich den Größten auf, der sich ganz bewusst klein gemacht hat. Auch in dieser Art ist es der Herr sicherlich ein Vorbild. Er ist wirklich der Größte, aber er hat sich ganz bewusst erniedrigt, ganz bewusst klein gemacht. Ja, und schlussendlich die Frage an uns, wie sieht die Welt oder was sieht die Welt an uns? Wie sieht die Welt uns? Sieht sie an uns diese kindliche Art, diesen Glauben, dieses Vertrauen, diese Freude, diese Liebe, diese Hingabe? Oder sieht sie Misstrauen, Hartherzigkeit, Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Gleichgültigkeit? Was sieht die Welt an uns? Ich wünsche uns allen, dass wir uns immer wieder täglich hinterfragen, uns selbst prüfen, wie es auch die Schrift sagt, wie wir uns darstellen. Sind wir in der Art der Kinder oder kommt diese andere Art, diese Art, die letzten Endes der Teufel den Menschen immer wieder versucht einzubläuen, Misstrauen, Hartherzigkeit und so weiter, kommt das mehr und mehr heraus? Wie sieht die Welt uns?